Hallo und herzlich willkommen zu Fantastik, der Podcast für Frauen im Business und Leadership. In diesem Podcast geht es um Finanzen, aber nicht nur. Es geht um Business, aber nicht nur. Es geht um gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und Phänomene, aber nicht nur. Tatsächlich geht es darum, eine gerechtere Welt zu kreieren. Eine Welt, in der Männer und Frauen sich auf Augenhöhe begegnen und in der Frauen finanziell unabhängig sind. Denn das ist es, was unserer Gesellschaft sehr gut tun wird. Also, auf geht's! Hey, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fantastik. Die heutige Episode möchte ich euch total ans Herz legen. Ich weiß, ich sage das bei jeder Episode, aber diese Episode ist wirklich etwas Besonderes. Ich habe Boubacar Jammeh zu Gast. Wir kannten uns vor dem Gespräch nicht, sondern wir haben uns auf Instagram gefunden und das ist sehr faszinierend. Also ich habe ja oft Menschen zu Gast, die ich schon kenne in irgendeinem Zusammenhang und wo wir dann auch wirklich die Welle reiten können. Aber ich vertraue immer mehr meiner Intuition und lade Menschen zum Gespräch ein, die ich noch nicht kenne, wo ich aber weiß, da ist so eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Eine Geschichte, die euch inspiriert. Und so ist das bei Buba. Und wir reden über viele Themen. Wir reden über seine Gedichte. Wir reden über Rassismus. Wir reden über seinen Podcast. Über das Buch, das Gedichtband, das er gerade veröffentlicht hat. Und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe viel gelacht. Ich fand, also es war wirklich ein ganz inspirierendes Gespräch. Und wir haben auch ganz viel über Bubas Mama gesprochen, die eine große Rolle in seinem Leben spielt. Und das ist so, ich bin sehr dankbar, dass Buba mir vertraut hat und einfach auch auf seine Intuition vertraut hat, mit mir zu reden. Und es ist also ein sehr besonderes Gespräch, sehr inspirierend, sehr mutmachend und ja, wir können alle sehr viel lernen. Ich habe auch gelernt. Ich habe in diesem Gespräch irgendwann den Begriff Rasse benutzt. Buba war so nett, mich nach dem Gespräch darauf aufmerksam zu machen. Ich hatte es nicht einmal gemerkt, obwohl ich selbstverständlich weiß, dass es den Begriff Rasse nicht mehr gibt, beziehungsweise dass er aus gutem Grund nicht mehr benutzt wird. Tatsächlich wäre angebrachter beispielsweise eine Formulierung Menschen mit anderem ethnischen Hintergrund oder. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber ich erzähle euch das deshalb. Einmal möchte ich das einordnen, diese Äußerung, diesen Begriff, den ich benutzt habe, was mir leid tut. Und den möchte ich einfach, ich möchte das nicht einfach nur so ausstrahlen, sondern ich möchte eben ausdrücklich sagen, dass mir das leid tut, dass ich das Wort benutzt habe. Aber was ich auch möchte, euch dazu zu inspirieren, auch immer wieder zu gucken und zuzuhören. Denn gerade Europäer haben in dem Bereich noch so viel zu lernen, so viel, was wir nicht wissen und so viel, wo es wichtig ist, zuzuhören und eben nicht dann zu sagen, ja, aber das verstehe ich nicht oder warum denn oder das ist doch nicht wichtig, es ist nur ein Wort. Ja, aber die Entscheidung trifft man manchmal nicht selber oder sollte man nicht selber treffen, sondern man sollte Menschen zuhören, die es betrifft, die davon diskriminiert werden und wurden wieder und wieder. Und das ist, glaube ich, auch Teil dieser Geschichte und der Inspiration, die ich euch mit diesem Gespräch geben möchte. Wenn ich immer nur mit Menschen rede, die genau das Gleiche tun, was ich tue, genau das gleiche Alter haben, das gleiche Geschlecht haben, dann macht das Spaß und kann auch tief sein. Aber ich und ihr lernt nichts Neues dadurch, wenn ihr auch das gleiche Alter habt, das gleiche Geschlecht. Und es ist natürlich sicherer, aber es ist auch wichtig, mutig zu sein. Und ich war vor diesem Gespräch aufgeregt. Dadurch, dass wir uns nicht kannten, wusste ich gar nicht genau, worüber wir reden. Und ich freue mich, dass ich diesen Mut hatte. Also es war ja nicht der Mut, einen Everest zu besteigen. Dieses Gespräch konnte mich ja nicht verletzen. Aber einfach der Mut, sich auf neue Wege zu begeben, in Situationen, die ich nicht komplett kontrolliere, sondern einfach diese Erfahrung gemeinsam mache. Und ja, das ist sozusagen auch eine Message, die ich dir mitgeben möchte. Sei mutig, mach schwierige Dinge. Und jetzt lade ich dich erstmal ein zu diesem tollen Gespräch mit Buba. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Fantastik, eine neue Episode. Und ich begrüße dich herzlich, lieber Buba. Danke, dass du heute mein Gast bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Claudia. Ich bin sehr, sehr erfreut, auch dein Gast zu sein.
Ja, das ist, ich habe heute Morgen, meine Tochter ist gerade aus England gekommen von ihrem Master und sitzt jetzt 2 Wochen leider in Quarantäne. Und mit der habe ich heute Morgen gesprochen und die hat mich gefragt, was machst du heute so? Und ich habe von unserem gemeinsamen Gespräch erzählt und die war auch so, boah, das hört sich alles interessant an. Und ich habe auch gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir uns eigentlich gar nicht so richtig kennen. Aber manchmal weiß man einfach, mit dieser Person muss ich sprechen. Und, ja. Und ich bin so wirklich ganz happy, dass du einfach auch zugesagt hast, weil wir sind nicht vernetzt groß. Wir haben uns einfach jetzt nur ein paar Mal auf Instagram gesehen. Und ja, und jetzt habe ich überlegt, vielleicht für den Einstieg, magst du vielleicht mal erzählen, wenn du so jemanden einfach treffen würdest, ja? So ganz neu. Wir treffen uns irgendwo in Berlin. Wir laufen uns über den Weg und sind im Café und du möchtest irgendwie mir in 2, 3, 4, 5 Sätzen einfach erzählen, wer du bist, wofür du stehst und so, das, kannst du das? Ist schwierig.
Ja, aber doch. Es ist witzig, weil ich das sehr gerne auch einfach mal mache. Also das habe ich, ich habe gemerkt, hier in Portugal mache ich das nicht mehr so häufig, aber in Deutschland habe ich schon gerne auch Menschen, die ich interessant fand oder die für mich auch was ausgestrahlt haben, wo ich gesagt habe, wow, das ist so eine schöne Person. Dann bin ich tatsächlich zu dieser Person hingegangen und habe einfach ein Kompliment gemacht. Oder habe gefragt, ey, wenn ich jetzt irgendwie gerne, also ich gehe gerne feiern, vor der Pandemie. und da war es wirklich so, dass ich dann auch im Club oder ähnliches wirklich, natürlich das ist wieder eine andere Situation, aber einfach zu den Leuten hingegangen bin und habe gesagt, ey, ich finde dich so cool, du strahlst sowas Tolles aus, magst du vielleicht mit mir in Kontakt treten? Also da bin ich dann immer sehr gerne so offen, weil ich dann auch sage, okay, nee, da ist irgendwas. Man spürt ja dann auch dann immer irgendwie was, dass man irgendwie einen Blick aufbaut oder dass man halt auch einfach sagt, okay, da ist jetzt gerade jemand reingekommen und der hat eine Präsenz und diese Präsenz hat man, kriegt man halt mit. Und dann kommt das irgendwie wieder so natürlich. Und wenn ich dann jemand dann Neues kennenlerne, dann bin ich auch immer sehr offen und sehr liebevoll und sage, ey, wie geht's dir? Was machst du so? Und wie lange, also so auch die den Smalltalk, wie lange lebst du denn schon in Berlin, hätte ich dann gefragt. Und kommst du aus Berlin oder aus einer anderen Stadt? Was hast du so erlebt? Also ich bin dann auch sehr, ich liebe es, Menschen auch dann so kennenzulernen und diese Geschichte dahinter, weil jede Geschichte zum jedem Menschen ist halt so unique. Und das finde ich halt einfach so auch so inspirierend, wenn man Menschen dann auch kennenlernt, die sich selber so gefunden haben, so jetzt auch im Beispiel mit dir, dass wir uns vorher gar nicht wirklich ausgetauscht haben und jetzt auf einmal miteinander reden, man merkt halt diese Stimmung und sagt, okay, das passt. So, ja. Und ja, so würde ich, glaube ich, ja, so gehe ich mit den Menschen auch um, wenn ich die noch nicht kenne.
Das ist sehr cool, weil, also ich habe ja wirklich alle 2 Wochen einen Gast im Podcast und es gibt halt auch einfach Menschen und das ist total okay, die dann sagen, ich muss ein bisschen mehr wissen, was da passiert und das ist so witzig, du warst da wirklich voll im Vertrauen und irgendwie, das passt so sehr zu dem, was du sagst, dass du das allgemein magst, also einfach wirklich zu gucken, wer ist dieser Mensch, wer ist diese Person und lass uns mal ein bisschen Geschichten austauschen und einfach sagst, ich vertraue da auf mein Gefühl. War das schon immer so? Bei dir?
Ich glaube schon. Also so wie ich mich jetzt zurückerinnern kann, war das für sich schon immer so. Also auch, ich bin am Anfang immer ein bisschen schüchtern, wenn ich dann so ganz viele neue Leute kennenlerne. Aber wenn ich dann auch merke, hier fühle ich mich gerade zu Hause, hier fühle ich mich gerade wohl, dann öffne ich mich komplett. So, und ich gucke dann halt natürlich auch dann immer, wie weit die Person sozusagen mich akzeptiert, wie ich bin. Mhm. Und kann dann natürlich auch wieder zurückrudern. Weil manchmal kann ich auch ein bisschen over it sein und ein bisschen sehr sprunghaft. Und bin aber auch immer sehr schon frei Schnauze, auf gut Deutsch gesagt, dass ich das mache, was ich möchte. Also es war auch jetzt, ich bin ja nach Lissabon gezogen und innerhalb von 2 Wochen habe ich mein Leben in Berlin komplett runtergebrochen. Ich habe meine Wohnung untervermietet und bin innerhalb von 2 Wochen nach Portugal gezogen. Hm. Also ich bin wirklich dann so sprunghaft, wenn ich was eine fixe Idee habe, dann gehe ich dahin. Und dann sage ich mir, ja, ist mir egal. So, weil, also diese Angst dahinter, was Neues zu entdecken, die habe ich nicht, sondern mich interessiert die also bei mir überwiegt die Neugierde viel, viel mehr als meine Angst, das nicht zu machen.
Ich möchte gleich mit dir über diese Angst, die du nicht hast, reden und auch was du eigentlich so machst, aber so, um das Ganze jetzt in einem Rahmen zu setzen. Also, wir sind übereinander ja gestolpert, indirekt oder auch direkt über Jürgen de Wiese, als vor ein paar Wochen diese Aktion Hashtag Konsequenzen für Luke der Sack lief. Und dann hast du irgendwann auch öffentlich gemacht, dass dein Gedichtband käuflich zu erwerben ist. Und das war so das, wie wir zusammengekommen sind. Jetzt haben wir eben im Vorgespräch, dass das einzige übrigens war, wir haben uns nicht lange vorbereitet, noch darüber geredet, dass du auch einen Podcast hast. Und du hast von deiner Mama geredet, die immer an dich geglaubt hat. Und ich glaube, als Mama würde ich auch gerne mit deiner Mama anfangen, weil ich finde es so wunderschön, wie du von ihr erzählt hast. Und sie hat dich nicht klein gemacht und sei brav, sondern sie hat ganz was anderes mit dir getan. Magst du mal erzählen, wie dich deine Mama geprägt hat für den Menschen, der du heute bist? Für das, woran du glaubst?
Sehr, sehr gerne. Also, ja, meine Mutter ist mein Idol zu 100%, weil das, also wie die, jetzt, du merkst, dass ich jetzt erstmal gucke, okay. Was sage ich jetzt? Weil die Geschichte zu meiner Mutter ist halt wirklich auch sehr vielseitig. Mhm. Also es ist, die hat in ihrem Leben schon sehr viel durch. So. Und es hat halt damit auch angefangen, dass sie in ihrer Familie die einzige Mutter ist mit 3 schwarzen Kindern. Mhm. So, das hat dann schon damit angefangen, dass wir zu unserer deutschen Familie gar nicht so viel Kontakt haben. Dadurch, dass meine Mutter gemerkt hat, okay, meine Kinder werden jetzt anders behandelt. So, das hat sich da schon mit durchgezogen. Dann zu meinem Vater, das ist halt für mich, das ist kein guter Mensch. Und da sind wir halt auch durch die gewisse Dinge durchgegangen, also häusliche Gewalt hat er dann, war bei uns, bis ich 6 war, wo meine Mama auch aber dann Powerfrau war, ne? Also die hat das komplett, die hat es gecheckt, okay, mein Vater ist jetzt nicht der wunderbarste Mensch, sondern ich muss mich jetzt selber auch schützen, was da gerade passiert, und muss meine Kinder schützen. So, und für meine Mutter war immer, das hat sie auch immer gesagt, hätte sie einen richtigen Partner gefunden, dann hätte ich jetzt eine Fußballmannschaft als Geschwister. Also das meinte sie. Und dann dachte ich mir, ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe von meiner Mutter gelernt, dass wir ihre Kinder ihr Ein und Alles sind. Mhm. So, und ich, das ist jetzt auch meine eigenen Reise, habe ich das einfach gemerkt, okay, es gibt so viele Menschen, die Kinder bekommen, aber gar nicht wissen, wie, was das bedeutet. Viele sehen halt nur das Baby und wollen halt das süße kleine Baby haben, aber dieses Baby bleibt für immer. So. Und meine Mutter hat in ihrem Leben so viel gekämpft. Auf verschiedenen Ebenen und natürlich ganz, ganz krass auch gegen Rassismus, weil sie das mitbekommen hat, dass ihre Kinder auf einmal anders behandelt werden. Und das war halt so, das haben wir alles mitbekommen. Für irgendwie war das auch gleichzeitig witzig, weil wir als Teenager dann haben gesagt, oh Mama, hier, nee, das ist nicht nur wegen meiner Hautfarbe und alles. Und sie hat es einfach rausgehauen. Also sie ist dann wirklich, meine Mutter ist auch da, meine Mutter ist frei Schnauze. Also wenn sie, sie hat ihre Meinung, also ich würde auch sagen, sie ist definitiv eine intersektionale Feministin in meinen Augen, hat uns schon als Kinder immer mit auf Demos mitgenommen und hat gesagt, wir müssen dafür kämpfen, wir müssen dafür auf die Straße gehen. Und wenn ihr auch von der Schule aus auf eine Demo geht, geht dahin, macht das, versucht einen Wandel zu haben. Und dann aber auch gleichzeitig als alleinerziehende Mutter mit uns 3 Kindern hat sie halt alles gestemmt. Also ich habe das, ich fand das irgendwie so erstaunlich. Ich weiß immer noch nicht, wie meine Mutter das gemacht hat, weil ich denke mir immer nur, weil ich will auch sehr gerne Kinder und ich denke mir immer so, okay, ich mache gerade schon sehr viel. Und wenn ich jetzt noch ein Kind dazu habe, das ist dann so, wow, okay. Mhm. Weil meine Mutter hatte halt ihren Hauptjob. Dann hatte sie noch einen, Minijob und dazu hat sie noch geputzt in ihrem Kindergarten. Und ich habe dann irgendwann angefangen, da auch mit zu putzen, ihr zu helfen, weil ich dafür dann auch natürlich Geld bekommen habe. Und trotzdem war meine Mutter meine ganze Kindheit präsent. Und das weiß ich nicht, wie sie es gemacht hat.
Aber das hat sie gut gemacht, weil, also das ist es irgendwie, ich finde immer so, dieses, du redest so voller Liebe, aber auch so Bewunderung und Freude über sie. Das ist ja, das, ich glaube, das größte Geschenk, das man seinen Kindern machen kann. Weil die gleiche Geschichte, also ich habe das richtig verstanden, deine Mama ist weiß, dein Vater ist schwarz?
Genau, genau.
Okay, und sie ist alleinerziehend, sie ist nicht mit dem Papa zusammen. Mit dem biologischen Vater. Man könnte die ganze Geschichte auch ganz furchtbar wie ein Drama erzählen. Aber deine Mama hat offensichtlich, die fand das toll, dass sie dich und deine Geschwister hat. Und die hat das alles, das war für sie klar. Das zieht sie durch und sie gibt euch das Beste, was sie kann. Und sie ermuntert euch, ihr zu sein und mutig zu sein. Und das ist irgendwie so, das ist so schön, so ein schönes, wie soll ich sagen, wie so ein schönes Role Model, einfach zu sagen, das kommt nicht nur auf die Dinge an, die dir passieren. Also du kannst denen auch eine neue Bedeutung geben. Und deine Mama war offensichtlich echt happy, dass sie einfach euch 3 Mäuse hatte.
Mhm. Zu 100%.
Und euch also das auch zu geben, weißt du so, weil für ein Kind ist das ja auch eine furchtbare Last, wenn es spürt, ich bin für Mama eine Last. Weißt du, so wenn die so ins Opfer reingeht. Und manchmal kann man das, manchmal ist das Leben auch scheiße und man möchte auch bejammert werden und so. Aber so grundsätzlich scheinen die Vibes ja so zu sein, hey Buba und ihr Geschwister, ihr seid großartig, ich finde euch toll und los, komm, wir ziehen durch und geht euren Weg.
Ich glaube, bei meiner Mama war das ganz Tolle, was sie sich erlernt hat, ist, sie hat uns gleich schon als Menschen gesehen. Sie hat uns nicht nur als Kinder kategorisiert, sondern uns als Gleichgesinnte sozusagen. Also zum Beispiel auch in der Beziehung zu meinem Vater. Meine Mutter hat meinem Vater niemals schlecht geredet. Niemals hat sie meinen Vater schlecht vor uns geredet und hat gesagt, ihr macht irgendwann eure eigenen Erfahrungen mit ihm. Und das war, das, wenn ich das jetzt schon so auch höre, dann denke ich mir auch so, wow, also in welcher Position sie sich da reingesetzt hat, wenn man selber, wie heißt es, in dieser Gewalt steckt und trotzdem sagen kann, es ist euer Vater und ihr müsst eure eigenen Erfahrungen damit zu machen. Weil ganz viele sind ja dann wirklich so, dass sie dann anfangen, die andere Person komplett runterzureden.
Und
schlecht zu machen. Und das war bei meiner Mama aber nicht der Fall.
Wahnsinn. Und das wäre ja auch so verständlich, weil das ist ja, also das ist ja auch ihre Geschichte. Und sie ist da ja auch durchgegangen und wollte ihre Kinder beschützen. Und das wäre ja so, so verständlich auch bitter und wütend und aber gleichzeitig ist das so geil zu sehen. Irgendwie hat sie es für sich ja geschafft, das loszulassen und dann einfach für ihre Kinder, einfach ohne jetzt die Wahrheit wegzutun, aber zu sagen, good vibes, also ich möchte euch das mitgeben, also auch Offenheit und Liebe. Und ich hatte auf Instagram dann gesehen, wie deine Mama stolz dein Buch gehalten hat. Und dann sind wir auch schon bei dem Thema, wo ich auch drüber reden möchte. Und zwar hast du ja ein Gedichtband geschrieben und diese Gedichte, ich habe eins, hattest du mir geschickt, sind so ganz gefühlvoll und ganz positiv. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Leben als Autor, als Dichter und warum schreibst du diese Gedichte? Was möchtest du damit erreichen? Ich möchte dich gerne mehr kennenlernen.
Das, geschrieben habe ich schon immer eigentlich. Also was heißt eigentlich? Geschrieben habe ich schon immer. Das hat wirklich auch dann in der Schule angefangen, als wir dann auch Gedichte durchgenommen haben. Ich fand das Thema irgendwie so spannend, weil ich habe vor 4 Jahren habe ich einen Legasthenie-Test gemacht und ich bin halt gerade so an der Grenze, dass ich Legasthenie habe und habe mich dann auch immer gefragt in der Schule, wenn ich irgendwie Sachen geschrieben habe, dass ich das teilweise auch nicht lesen konnte oder dass da, warum ich überhaupt in den Test immer so schlecht war. Und Gedichte inspirieren mich so sehr, weil du selber als Person, jeder Einzelne kann selber interpretieren, was er darin sieht. Und ich auch meine ganze Art vom Schreiben her selber interpretieren kann. Wie möchte ich das vermitteln? Wie kann ich spielen mit den Wörtern? Was will ich da ausdrücken? Und auch ich limitiere mich so ein bisschen auf so eine, vier Refrain. Also, dass ich halt so 4 Blöcke habe.
Ja.
Das ist so, und dann ist mein Gedicht vorbei. Also ich habe da schon so eine Limitation, wo ich sage, okay, so soll das sein. Natürlich auch nicht immer, manchmal breche ich das auch sehr gerne, aber das Schreiben war schon immer da. Und dann habe ich aber eine lange Zeit aufgehört, weil damals, als ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe, habe ich den mein Buch gegeben und der hat es aber verloren. Und das habe ich nicht wiederbekommen. Ja. Und
Grund zum Töten.
Eigentlich schon.
Eigentlich schon.
Und da war es wirklich so, dass ich dann wirklich lange aufgehört habe und dann war ich in Berlin. Okay. Weil ich dann in Berlin war, haben mich meine Freunde, eine Freundin, die Marcia, die ich in der Ausbildung kennengelernt habe, die wir hatten dann immer montags, dass wir uns getroffen haben. Und dann habe ich auch angefangen wieder zu schreiben. Und dann hatten wir irgendwann einen Grillabend. Da habe ich auch ihre Schwester kennengelernt und ganz viele andere Personen. Und die haben einfach zu mir gesagt, Bupa, du hast ein unglaublich schönes Talent. So. Und das war mir selber so, ich habe das nicht, wahrscheinlich von damals, ich habe das nicht so gesagt, okay, ich habe jetzt ein Talent, sondern oder ich bin da unglaublich gut oder ähnliches, sondern ich habe gesagt, okay, ich schreibe und jetzt habe ich aber Leute, die dazuhören.
Und, ich würde da ganz kurz mal reingrätschen. Ich möchte das noch ein bisschen mehr verstehen. Also, als du aufgehört hast zu schreiben, nachdem dieses Buch verloren war von dir, was war sozusagen dann der Grund aufzuhören zu schreiben? Warst du frustriert oder hast du, war das alles, nimm uns da mal mit, weil das ist ja schon so, du hast geschrieben, das war dir wichtig und dann zack, ist das Ding weg. Und warum hast du aufgehört zu schreiben?
Ich habe dann aufgehört zu schreiben, weil in meiner Teenagerzeit war es halt so, dass ich, oder beziehungsweise mein Ex-Freund hat gesagt, dass, was will ich denn überhaupt mit dem Scheiß, so in der Art, weil das sehr negativ war. Also es wäre sehr deprimierend und alles. Und deswegen auch mein Buch heißt ja Emotionen, weil ich meine Emotionen damit einfange, wie ich gerade denke und was für ein Thema mich gerade belastet. Und ich habe das schon gemerkt, dass ich bin immer ein sehr happy Charakter, also ich bin immer sehr fröhlich und versuche auch gute Stimmung zu machen und alles drum dran, habe aber immer auch so eine Traurigkeit im Herzen, weil was in der Welt los ist und wie man behandelt wird, ist für mich unverständlich, wie das passieren kann. Und da war dann wirklich auch eine Zeit, wo auch meine Schwester dann aber gesagt hat, du hörst ja nur traurige Musik. So, also ich habe dann zum Beispiel von Pink, Family Portrait, das ist einer meiner Lieblingssongs, und andere halt eher so melancholische Lieder gehört. Und ich habe verstanden, was er damit gemeint hat, und habe dann erst gesagt, okay, ist schon sehr deprimierend und auch von der Musik. Und dann habe ich so ein bisschen einen Turn gemacht. Ich sage, okay, mache ich jetzt erstmal nicht. Natürlich, ich mache das jetzt mittlerweile auch wieder, so habe meine eigenen Playlist, wo ich sage, okay, da will ich das hören, da will ich das hören. Und das war aber dieser Grund, so, weil ich eigentlich immer sehr fröhlich bin und alles, dass ich das auch widerspiegeln möchte. Und deswegen habe ich wahrscheinlich erstmal nicht weitergeschrieben, immer mal ab und zu, so auf dem Blatt oder alles, aber ich hatte nicht mehr eine Kollektion, also ich habe es nicht mehr gesammelt, wirklich.
Okay, und der Zuspruch von deinen Freunden, der hat dir dann geholfen, wieder dich zu trauen oder auch zu sagen, okay, das ist wichtig, oder was ist da der Shift gewesen? Weil das ist ja immer das, haben wir auch vorher drüber gesprochen, ich finde es immer so wahnsinnig wichtig, dass wir uns gegenseitig irgendwie erzählen, wie haben wir es wieder drehen können, weil jeder von uns geht ja durch schwierige Situationen und manchmal auch durch Scheiße, manche mehr, manche weniger. Und es ist so leicht, den Mut zu verlieren. Und mich interessiert immer so, okay, und wenn man den dann verloren hat, wie hast du es geschafft, wieder zurückzukommen und zu glauben, doch, das ist wichtig, diese Gedichte sind wichtig, dass ich die schreibe?
Also definitiv meine Freunde. Also ich war dann auch in Berlin auf meinem ersten und erstmal letzten Poetry Slam. Das war super. Das war auch ein Safe Space für People of Color und schwarze Menschen, wo ich dann auch auftreten konnte.
Oh, cool.
Und Laia Okongwu, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, die ist wunderbar. Die macht nämlich One World Poetry und macht das in so ein Familiencafé, das ist in Kreuzberg, und das ist super, super schön. Also wie sie das macht, dass sie auch, das da auch eine witzige Story, weil sie macht das so, dass sie halt POCs vorne sitzen lässt und dass halt die weißen Menschen nach hinten gehen. Dass sie halt so ein bisschen das Bewusstsein verlagert wird. Und da war dann die eine Situation, als ich dann das allererste Mal da war, wo ich nicht aufgetreten bin, dass keiner sich nach vorne gesetzt hat. Und dann bin ich zu ihr gegangen und gesagt, für was steht das denn? So, weil ich dann wieder meine Neugierde kommt dann raus. Und dann hat sie gesagt, ja, du kannst dich da hinsetzen, das ist genau für euch. Und sie hat gesagt, okay. Und dann habe ich mich gleich in die erste Reihe gesetzt. Und das war so witzig, weil das hat sie dann auch bei meinem Poetry Slam auch gesagt, dass wir diese Konservation hatten. Und das war dann wieder für mich auch so berührend, weil sie hat sich an mich erinnert. So, also diese Situation war für sie so prägsam auch, dass ich nicht in Vergessenheit geraten bin.
Das ist auch schön. Das ist ja so das, was auch so, gerade wenn man Kunst macht, ob jetzt man singt oder man schreibt oder so, das ist ja auch so wichtig, das Gefühl, also obwohl man einerseits frei sein muss von dem Ergebnis, ne? Also du darfst dich nicht abhängig machen davon, wie andere das finden, was du tust, aber gesehen zu werden, also in seinen Gedanken, in seinen Ausdrucksformen, das ist so, ist halt für Künstler, Künstlerinnen extrem wichtig auch und so ein Verbindungspunkt. Und da hat sie natürlich sehr wertschätzend reagiert.
Auf jeden Fall.
Du kannst mir zu dieser Frau dann auch einen Link geben, dann können wir die auch in die Shownotes packen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Oh. Das mache ich sehr gerne.
Und dann, okay, dann hast du wieder angefangen zu schreiben und jetzt hast du dein erstes Buch veröffentlicht. War doch das erste?
Genau, das ist das erste und
herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen lieben Dank. Und das ist eine Gedichtsammlung von 3 Jahren. Also ich habe 2018 wieder angefangen und ich habe das immer gerne, dass ich Datum reinschreibe und meine meisten Gedichte schreibe ich zur Musik. Deswegen schreibe ich auch meist den Musiktitel dazu. Und auch eigentlich, also ich verarbeite wirklich mit den Gedichten alles. Ich habe da auch ganz viele Gedichte über Menschen, die ich dann kennengelernt habe, die ich gedatet hatte. Dann ist es aber nicht draus geworden. Und dann, ja, habe ich das so analysiert und mein Gedicht draus gemacht.
Und das ist cool. Das heißt, du hast das Gedicht in dem Buch plus der Song, der irgendwie so beim Schreiben eine Rolle gespielt hat. Und also du setzt das irgendwie so in so einen Kontext auch, sodass man als Leserin da so ein bisschen in deine Geschichte auch reinsteigen kann. Das hört sich total spannend an.
Die Musik habe ich jetzt nicht mit drin, aber weil ich selber, muss es gestehen, ich selber bin halt gar nicht so, dass ich Gedichte lese. So. Also ich muss jetzt, das klingt vielleicht auch blöd und schlechtes Marketing, aber ich jetzt selber würde wahrscheinlich ein Gedichtband gar nicht kaufen. So. Weil das wieder sehr spezifisch ist. Man muss es mögen oder mag es halt nicht. Und deswegen habe ich mir aber gedacht, Emotionen und die Gefühle einer Gesellschaft, dass es ein Emotionstagebuch wird. Weil ich glaube, mit einem Tagebuch darüber komme ich besser in Kontakt mit den Menschen und die Menschen, die das lesen, befassen sich nochmal einzeln mit den Gedichten nochmal viel intensiver, als wenn das, glaube ich, hintereinander kommt. Das ist jetzt meine eigene Interpretation, aber so wollte ich es aufbauen.
Ich finde es eine sehr coole Idee auch, weil damit brichst du ja auch so ein bisschen die Regeln, ne? Also so.
Schon.
Auch die Klischees. Also die Klischees ist halt, ja, Leute, die Gedichte lesen, dann hat man so, weißt du, irgendwie so ein Bild vor Augen und schließt gleichzeitig andere aus. Also die dürfen es natürlich kaufen, aber so, die fühlen sich dann einfach nicht angesprochen. Denken, boah, das bin ich doch nicht, ich lese doch keine Gedichte. Das ist ja irgendwie was für so Leute, die ihren Darjeeling-Tee in Literaturcafés lesen oder weiß ich was. Und dann einfach sagen, nein, mein Buch ist anders. Und mir geht es auch um was anderes. Das finde ich sehr cool. Das Buch kommt auch in die Shownotes. Und es gäbe noch so viel zu reden. Aber ich möchte 2 Sachen noch anreißen. Und zwar würde ich gerne noch mal über deinen Podcast reden und einmal über deine Rolle als Aktivist. Also weil du bist ja auch sehr engagiert auf Instagram und trittst wirklich ein für People of Color, für Schwarze Menschen, gegen sexuelle Gewalt, also einfach so, das ist, da bist du ganz präsent und
vielen lieben Dank.
Ich würde gerne da von dir wissen, weil, also ich bin ja in diese Welt, also ich habe ja einen ganz anderen Ansatz, aber ich bin da ja kurzzeitig reingekommen und war sehr beeindruckt von der Arbeit, die dort getan wird und habe gleichzeitig gemerkt, boah, ich muss da voll auf meine Energie aufpassen, weil es halt so viel gibt, über das wir traurig und wütend sein können. Und da wüsste ich gern von dir, wie so dein Ansatz ist, also dass du, wofür du einstehst, aber auch, wie du auf dich selber aufpasst oder ob du das vielleicht gar nicht brauchst. Vielleicht ist es ja auch sozusagen nur ein ganz persönliches Problem von mir.
Also bei dem Aktivismus, da bin ich, also ich glaube, wie viele auch, bin ich so reingerutscht. Ne? Und das habe ich aber aus dem Grund auch gemacht, weil, also letztes Jahr, ich glaube, das ist bei vielen auch der zündende Punkt gewesen mit George Floyd, als George Floyd umgebracht wurde, dass viele auch ihre Politisierung erst richtig gestartet haben. Also ich habe gemerkt, dass ich viel in meinem privaten Kreis schon immer gemacht habe. Na, also wenn jemand irgendwie homofeindlich war oder fettfeindlich, transfeindlich, das war für mich immer so, nee, Leute, das geht nicht. Ihr akzeptiert diese Menschen so oder hier, ciao, Kakao, so in der Art. Weil ich das von, ja, wieder kommt meine Mama ins Spiel. Ich kenne es nicht anders. Meine Mutter hat mir von klein auf beigebracht, jeder, der in mein Leben tritt, muss sich als Menschen wahrnehmen. So, ich darf es nicht pauschalisieren, sondern das ist jetzt gerade mein Gegenüber und das ist diese Person. Wenn die Person scheiße ist, dann ist die Person scheiße. So, und das hat überhaupt in gar keinem Kontext mit der Herkunft oder mit Wurzeln oder mit dem Geschlecht zu tun, sondern das ist einfach nur diese Person. Und in meinem Aktivismus bin ich selber sehr, gehe ich sehr nüchtern. Natürlich, ich bin nicht emotionsfrei, aber ich gehe trotzdem immer sehr nüchtern, weil das hat Mama mir auch immer gerne, hat uns auch immer sehr gerne gepredigt. Wir müssen nicht drüber nachdenken, über Dinge, die wir nicht ändern können. Und das ist halt in den ganz vielen Sachen, die ich da poste, die sind passiert, die sind jetzt in unserer Geschichte und die können wir nicht mehr ändern. So, und deswegen brauche ich da nicht viel Zeit zu investieren, darüber nachzudenken, ob das jetzt schlecht oder gut war. So, und das dann auch da dann drauf auf, auch schlecht oder gut ist ja wieder unsere Bewertung. So, im Endeffekt, jede Situation hat für mich erstmal keinen schlechten Wert und keinen guten Wert, so, sondern es ist diese Situation. Und dann kommt halt dieser Faktor, wenn jetzt zum Beispiel, wenn Hanau passiert ist oder was jetzt auch in Ulm passiert ist, wo ich mich aber selber jetzt auch nochmal ein bisschen mehr lesen muss mit dem Antisemitismus, dass da eine Synagoge ja, also dass jüdische Menschen angegriffen wurde. Und das sind aber für mich Sachen, wozu ich, weil ich das nicht verstehe. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen so viel Hass in sich tragen und Leid verursachen. Und ich glaube, das ist dieser Schlüsselpunkt bei mir. Mein Verständnis ist nicht dafür da. Deswegen will ich dafür aber für die Menschen einstehen, die nicht diese Kraft haben. Weil das Problem ist ja auch dabei, dass ich jetzt in meinem Fall sehr, sehr gesegnet bin oder sehr glücklich sein kann, dass ich so eine starke Mama habe. Aber ganz viele Menschen haben halt diesen Rückenhalt überhaupt nicht. Und dass da dann halt auch eher dann nochmal Druck von der Family kommt, weil wir halt so ein gewisses Konstrukt von Familie haben. Und mir geht es darum auch, dass ich solche Menschen, die so einen Zufluchtsort nicht haben, bei mir halt, dass der bei mir halt existiert.
Boah,
Bei
das finde
mir,
ich
ja.
richtig schön. Das ist also aus so einem Punkt, wo du sagst, da habe ich einfach Kraft, weil ich einfach wirklich die Gnade und das Glück und die Liebe hatte, mit so einer Mama in so einer Familie aufzuwachsen. Und die hat mir halt diese Kraft gegeben, dass ich andere stützen kann, die eben vielleicht verzweifelt sind. Einfach durch meine Solidarität, einfach dadurch, dass ich es aufzeige. Das ist irgendwie echt schön. Also, weil manchmal passiert ja Aktivismus auch aus so einem ganz schmerzbehafteten Status. Weißt du, so wenn du beispielsweise eben auch selber Opfer geworden bist, dann geht es oft auch darum, dass man selber sich heilen möchte. Und ich glaube, dann wird es noch viel anstrengender, so der Aktivismus. Aber zu sagen einfach, ich möchte hier geben, weil ich es kann und ich möchte es aufzeigen, das finde ich richtig. Richtig stark.
Das ist bei dem Aktiv also weil ja viele das ja auch aus dem Schmerz heraus machen, ist halt der, jetzt habe ich den, jetzt muss ich gerade mal drüber legen, ich hatte gerade einen guten Gedanken, aber der ist gerade verschwunden.
Nicht.
also dadurch, dass ich ja auch diesen Part von meiner Mutter habe, dass ich überhaupt nie mir Gedanken drüber machen musste, wer ich als Person bin, hilft mir, glaube ich, auch in dem sehr, weil ich sehr mich selber ausstrahlen kann. Und was ich ja auch dann da mache, ist, ich reposte ganz viel, weil ich mich trotzdem sehr viel auch unsicher in Sachen fühle. Ich mache zwar Statements in gewissen Sachen und schreibe dann halt meinen Text, bin aber trotzdem immer noch viel, wo ich noch dazu lernen muss. Na, und versuche dann auch immer mal nachzufragen, ob man Bücher hat oder ähnliches, weil ich da dann auch gerne dann reinlese und natürlich dann auch sicherer sein möchte. Mhm. Aber ich glaube halt auch, diese Unsicherheit kommt auch trotzdem noch von meiner Kindheit, weil meine Mutter natürlich nicht alles abfahren konnte. Na, also wir hatten dann schon unsere Rassismus-Erfahrungen als Kinder, weil Mama ist nicht 24/7 immer an unserer Seite. Und deswegen habe ich auch selber, ich sage auch immer, meine Haut ist schwarz, aber ich habe einen weißen Kopf. Weil ich halt, wir sind alle in dem weißen Patriarchat da groß geworden, haben das alle verinnerlicht. So, ich habe vieles natürlich aufbrechen können wegen Mama, aber gleichzeitig ist dann auch zum Beispiel, dass die in meiner Community jetzt, in der LGBTQ-Community, dass da noch innerhalb die Trans-Community angefeindet wird, war mir zum Beispiel lange Zeit nicht bewusst, weil ich dann auch häufig dann denke, nee, ich sehe ja schon die Menschen alle gleich und behandle sie auch. Für mich war immer schon, okay, Trans-Frauen sind Frauen für mich. Mhm. So, die sind seit der Geburt sind sie Frauen. So. Und bei Transmännern ist es genauso. Nur ist das Problem in unserer Gesellschaft, dass wir das, was uns beigebracht worden ist, nicht verknüpfen können mit unseren Synapsen. Ja. So, also wir sehen dann das, was gerade vor uns steht. Obwohl ja eigentlich der Körper an sich genderfrei ist. Mhm. So. Du kannst nicht daran ablesen, so woher du, also das, da habe ich ja auch Post gemacht, du kannst genauso wenig mein Gender ablesen, genauso wenig kannst du durch meine Hautfarbe ablesen, woher ich komme. Weil wir sind so sehr schon verknüpft in unserer Welt und haben uns schon so sehr gemixt in unseren Kulturen, dass man einfach das überhaupt ja nicht wahrnimmt. Zum Beispiel auch hier in Portugal. Freunde von mir, meine weißen deutschen Freunde sagen so, ey, Bua, also deutscher als du, das geht gar nicht. weil ich hab da auch mal schon das Gefühl, dass People of Color, natürlich, wir wollen dazugehören und deswegen versuchen wir die Kultur, in der wir groß geworden sind, noch krasser zu adoptieren und versuchen alles so rigoros richtig zu machen, weil wenn dann ein Fehler kommt, dann kriegen wir ja nochmal doppelt auf den Deckel. So.
Das ist richtig geil, so wie du das erklärt hast. Das finde ich so lehrreich, ohne belehrend zu sein, weil wir sind da echt wirklich wie kleine Kinder, also jeder graduell, in der Vorschule und dürfen einfach noch ganz viel lernen. Und man merkt ja auch, wie viele Menschen einfach das gesamte Dings mit Gender, mit Race, als Bedrohung empfinden, weil plötzlich das, was sie im Kopf hatten, nicht mehr passt. Sie wollen sich aber nicht in eine Schublade stecken lassen, dass sie irgendwie rassistisch wären oder homophob oder rückständig. Und da ist so viel Angst zu sagen, hey, wir müssen lernen und zuhören und einfach die Regeln gelten so nicht mehr. Und damit auch okay zu sein. Ja, okay, wie wäre es denn richtig? Und was will mir dann Person XY sagen? Was kann ich daraus lernen? Und das hast du so schön auf Punkt gebracht, dass es halt graduell uns alle betrifft. Durch alle Geschlechter, durch alle Rassen, durch jede Altersstufe. Wir müssen da einfach lernen. Die alten Regeln gelten nicht.
Voll, genau.
Und das ist so.
Ja.
Aber ich merke, das wird so ein Gespräch, das könnte episch werden.
ganz kurz nochmal. Lass uns ganz kurz, sonst kann man ja vielleicht auch irgendwann mal eine Instagram Live machen oder so. Lass uns ganz kurz nochmal über deinen Podcast reden. Also das Buch packen wir rein, wir packen deinen Instagram-Account rein und ich würde auch gerne deinen Podcast reinpacken. Erzähl uns von deinem Podcast In meinem Kopf, wenn ich das richtig mir aufgeschrieben habe.
Genau, mein Podcast In meinem Kopf. Und zwar, die erste Folge habe ich über George Floyd geredet, weil aus diesem bestimmten Grund, weil im Endeffekt hatten wir eigentlich einen Tag zum Feiern, als der Polizist in allen drei Anklagepunkten für schuldig gefunden wurde. Yeah. So. Aber 4 Stunden vorher, bevor das, glaube ich, passiert ist, ist halt, jetzt komme ich auf ihren Namen leider nicht, aber ist ein 16-jähriges Mädchen, ja. Schwarzes 16-jähriges Mädchen, ja. Erschossen worden, weil sie von ihren Mitschülern komplett gehänselt wurde und es einfach nicht mehr ausgehalten hatte. Und darüber habe ich in meiner ersten Folge geredet und in meiner zweiten Folge rede ich über Identität. Was Identität, was überhaupt Identität bedeutet und wer wir überhaupt sind. Und ich glaube, das ist
ein Problem. So, Buba. Jetzt kommen wir, machen wir einen neuen Track für die Verabschiedung. Die Technik hat uns ein bisschen herausgefordert heute Abend. Aber diesen Podcast packen wir auch in die Shownotes. Erzähl noch ein bisschen, hast du da. Ist das einfach eine Ausdrucksmöglichkeit für dich oder geht es da noch um mehr? Weil dieser Titel In meinem Kopf, hat er eine besondere Bedeutung?
Das auf jeden Fall. Also schön, dass du das fragst, weil ich zermarter meinen Kopf über alles. Also das ist halt wirklich, mein Kopf ist permanent am Sachen interpretieren, manchmal auch falsch interpretieren und dann wieder Stopp. Und irgendwie, manchmal gibt es auch Tage, wenn ich mit einem Gedanken einschlafe, dann wache ich auf und denke gleich weiter. So, also mein Kopf nimmt sich schon die Auszeit und schläft. So, also schlafen kann ich auch überall. Das auch noch dazu. Aber in meinem Kopf entspricht wirklich also meine. Also ich habe auch manchmal, ich bin zwar klar in meinen Worten, habe aber trotzdem im Kopf immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen verpeilt bin und so ein bisschen unsortiert, also so ein bisschen nicht so orientiert, wo es hingeht. Und mache ich mir, glaube ich, das so ein bisschen auch nochmal entspannter, weil wenn ich über den Podcast rede oder in dem Podcast rede, dann kann ich einfach reden, ohne wirklich drüber nachzudenken. Weil wenn ich dann ein gewisses Thema schon reingemacht hätte, dann wäre ich wieder gebunden. Und ich mag selber als Person diese Freiheit in allem. Und bin da auch, ja, im Generell, also ich habe so einen sehr sprunghaften Kopf. Und wenn ich dann auch merke, auch manchmal im Freundeskreis, dass ich gerade von meiner, also ein bisschen eingeengt werde. Also das ist mal ein gutes Beispiel ist dazu zum Beispiel auch manchmal, wenn mich Menschen zu lange umarmen, dann ist das schon zu viel. Also es ist so, ich habe dann ich fühle mich dann eingeengt. Also ich habe mein größtes Goal für mich selber ist halt diese pure Freiheit. Und wenn ich dann merke, dass ich in irgendeiner Weise irgendwo eingeschränkt werde, dann versuche ich das auch schnell immer zu ändern oder halt dann auch gleich zu sagen, ey Leute, hier, das war lang genug jetzt, die Umarmung. Die müssen wir jetzt mal aufhören. Aber ja, also in meinem Kopf spiegelt mich, glaube ich, als Person auch immer sehr gut wieder.
Ich bin sehr gespannt und ich werde den mir morgen mal anhören und werde dir Bericht erstatten. Und ich empfehle ihn denn euch anderen, euch Zuhörerinnen auch schon mal, weil ich bin mir sicher, nach diesem Gespräch, das ist bestimmt ein ganz geiler Podcast, ebenso wie das Gedicht, der Gedichtband geil sein wird. Buba, ich danke dir so sehr und ich finde das total klasse, wie wir uns als fremde Person, wie wir wirklich toll die Welle reiten konnten. Und das Du hast viele Menschen, glaube ich, sehr inspiriert jetzt mit dem, was du erzählt hast. Dankeschön.
Ich danke dir auf jeden Fall auch. Ich war sehr, sehr begeistert, als du mich dann gefragt hast. Und ich habe jetzt auch gemerkt, das war eine wunderschöne Entscheidung. Also deswegen vielen, vielen lieben Dank.
Bitte, sehr gerne. So, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Leben, einen wunderschönen Abend. Bye, bye.
Tschüss.
Danke, dass du bei dieser Episode von Femme Plastik dabei warst. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass mir einen Kommentar auf Facebook oder Instagram da und bewerte gerne die Episode. Das hilft dem Podcast noch größer zu machen, sodass noch mehr Frauen und Männer ihn hören können. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.